Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Jan Ehlert. Sie ist in vollem Gange, die Frankfurter Buchmesse. Und besonders im Blickpunkt stehen dort diesmal französische Bücher, denn Frankreich ist das Gastland der diesjährigen Buchmesse. Frankreich und Literatur, das war eigentlich schon immer eine verheißungsvolle Kombination, denn kein anderes Land kann so vielen Literaturnobelpreisträger sein eigen nennen. Und auch in Deutschland hatten die Bücher aus dem Nachbarland schon immer eine große Leserschaft. Denken wir nicht zuletzt an Albert Camus, François Sagan oder in jüngerer Zeit Marie Ndiaye und Michel Houellebecq. Wie machen sie das bloß, die Franzosen, dass ihre Bücher uns so besonders faszinieren? Eine Antwort darauf hat, möglicherweise, die studierte Romanistin und Feuilletonchefin der Zeit, Iris Radisch, denn ihr neues Buch heißt vielversprechend, warum die Franzosen so gute Bücher schreiben. Wir dürfen also gespannt sein, denn Iris Radisch ist heute mein Gast hier in Klassik à la carte. Herzlich willkommen. Frau Radisch, gleich vorweg, wann hat denn bei Ihnen eigentlich die Liebe zur französischen Literatur eingesetzt? Gab es da so ein Erweckungserlebnis?
Das muss schon in der Schulzeit gewesen sein. Ich bin damals im eingemauerten West-Berlin in die Schule gegangen und natürlich, das war noch immer die Stadt der Alliierten. Also es gab eine starke französische Präsenz in der Stadt. Es gab die Alliance Française, es gab das Cinéma Paris am Kurfürstendamm und das war für mich die große Welt. Also Berlin ist ja heute irgendwie der Nabel der Welt, aber damals war es wirklich Paris. Also das, wovon ich jetzt erzähle, das sind so die 70er Jahre. Als ich in West-Berlin zur Schule ging, da hatte ich nicht wirklich das Gefühl, in einer großen Kultur zu leben, obwohl es die Berliner Schaubühne dann langsam schon gab und. Und das war für mich einfach nicht nur die große Kultur, eben auch die große Literatur, die großen Autoren, Sartre, Camus, Beauvoir, das strahlte alles rüber und das war für mich sehr viel magnetischer, magischer als die amerikanische Literatur, die ich erst sehr viel zögerlicher und sehr viel später entdeckt habe.
Können Sie noch greifen, wenn wir auf die Literatur schauen, was denn damals den Unterschied dieser Texte ausmacht im Vergleich zu beispielsweise Faulkner oder T.S. Eliot oder anderen großen amerikanischen Autoren?
Naja, es hatte immer schon, jedenfalls für mich, diese existenzialistische Perspektive. Und damit ist eigentlich auch immer schon gleich das Existenzielle in dem Sinne gemeint, dass es einen ja unmittelbar persönlich anspricht. Das ist ja das Tolle an der französischen Literatur der Nachkriegszeit, dass sie sowohl politisch und auch gesellschaftspolitisch immer hochrelevant war, aber auch immer den einzelnen Menschen ganz in seinem eigenen Leben so angesprochen hat und eigentlich immer ein Gesamtentwurf war, der über das rein Literarische weit hinausging. Und das hat mich so angesprochen. Dann kommt natürlich noch mit dazu, dass es ja auch ein Lebensmodell war, was die Autoren damals einem vorgelebt haben, öffentlich. Also das Leben von Sartre und Beauvoir im Nachkriegs-Paris war ein öffentliches Leben, auch ein öffentliches Liebesleben. Die haben ein neues Modell fürs Zusammenleben entwickelt. Das waren alles Dinge, die es für mich zumindest in Deutschland so überhaupt nicht gab und Amerika eigentlich auch nicht. Das war sehr weit weg. Das waren Autoren, die waren Namen. Aber das verband sich nicht mit so konkreten öffentlichen Mythen, mit so anschaulichen Bildern, mit so Nachrichten vom Leben in einer Stadt. Das ist einfach so ein Gesamtentwurf gewesen, den konnte ich jedenfalls nur aus Paris beziehen.
Man merkt die Begeisterung auch schon an für diese Literatur. Zunächst wollen wir aber zur Musik kommen. Auch die stammt aus Frankreich. Und sie verbindet zwei große französische Komponisten miteinander. Sie ist von Maurice Ravel und ist komponiert für François Couperin am Grab von Couperin. Hier ist die Orchestersuite Le Tombeau de Couperin, gespielt von Branford Marsalis auf dem Saxophon. Branford Marsalis mit dem Prélude aus der Orchestersuite Le Tombeau de Couperin, das Grab von Couperin, komponiert von Maurice Ravel. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur und zu Gast ist heute die Literaturkritikerin und Romanistin Iris Radisch. Frau Radisch, Couperin und Ravel lebten zwar in unterschiedlichen Jahrhunderten, beide verbindet jedoch eines, was für französische Künstler über Jahrhunderte hinweg auch eigentlich unverzichtbar war. Sie lebten in Paris. Das musste man als Künstler in Frankreich, oder?
Ja, das ist, also eigentlich musste man das immer schon. Aber für den Zeitraum, mit dem sich mein Buch jetzt beschäftigt, und das ist eben die französische Nachkriegsliteratur, da ist das ganz evident. Also in der ersten Zeit, das Buch fängt 1944 an, ist das wie ein Wohnzimmer. Die Stadt, in der sich die Autoren bewegen, das sind ein paar Quadratkilometer. Und da konnte man die alle treffen. Sartre hat das mal sehr lustig gesagt. Ein Reisender, der nach Paris kommt, kann eigentlich an einem Nachmittag die gesamte französische Intelligenzia zu einem aktuellen Weltkonflikt befragen. Das ist möglich. Er kann sie alle treffen. Sie saßen im Zweifel natürlich alle im berühmten Café de Flore, wo sie ja auch ihre Werke schrieben. Also sie waren in jeder Hinsicht öffentliche Figuren. Und sie waren andererseits die Bewohner eines Dorfes, das eben zufällig die Hauptstadt der europäischen Literatur damals war. Das ist eine ganz andere nationale Konzentration, die wir in Deutschland uns überhaupt nicht vorstellen können. Die also auch in unserer Literatur, die, ich würde fast sagen, die in unseren kulturellen Genen überhaupt nicht vertreten ist, mit großen Folgen. Also mit den Folgen, dass die deutsche Nachkriegsliteratur eigentlich sehr selbstbewusst provinziell war. Die großen Autoren waren also bekennende Kleinbürger, wollten es auch sein, wollten über ihre Provinz, über ihre Heimat schreiben. Also es gibt eine französische Literatur, die in der Provinz spielt, und natürlich ist es auch ein Klassiker, dass der junge Mann aus der Provinz nach Paris geht und Paris erobert. Ja, also dieser berühmte Ausspruch, nun zu uns beiden, ja, also ich komme in die Hauptstadt. Aber eigentlich der Paris-Roman ist eigentlich der französische Gegenwartsroman.
Von Rastignac stammt dieses Zitat,
ja,
nun
genau,
zu uns beiden.
Richtig, ja.
Provinziell wollten sie wirklich nicht sein. Sie schreiben, die Schriftsteller damals planten die intellektuelle Machtübernahme in Frankreich. Also es ging ihnen wirklich darum, nicht nur sich selbst, nicht nur die Literatur selbst, sondern ihr Land selbst neu zu erfinden.
Ja, das muss man sagen. Also ich nenne das die Sartre-Jahre, weil sie von Sartre so geprägt wurden. Er hat nach der intellektuellen Macht gegriffen, so sehe ich das. Und er hat einfach sehr deutlich gespürt, dass das ganze Gewicht der Welt jetzt allein auf den Schultern dieser paar Intellektuellen lag. Das Land, das war ähnlich wie in Deutschland, das musste wieder aufgebaut werden. Trotzdem hatten diese Autoren einfach sehr deutlich das Gefühl, wir haben Verantwortung. Wir haben eben nicht nur künstlerische Verantwortung, sondern wir haben auch philosophische und politische Verantwortung, dieses Land auch intellektuell wieder aufzubauen. Und das war sehr deutlich, dass Sartre das sofort in die Hand nahm und sofort seine Leute um sich scharte, große Vorträge hielt, die ja dann auch gestürmt wurden vom Publikum. 1945 die Salle des Centraux, da ging das Mobiliar zu Bruch, so sind die Leute, haben die Kasse gestürmt, sind ohne Eintrittskarten da rein, weil sie hören wollten, dass jemand kommt, der ihnen sagt, euer Leben ist erstmal nichts, alles ist abgeräumt und es liegt an euch, jetzt etwas daraus zu machen. Also das war die Geburtsstunde des Existenzialismus und das war eine sehr, sehr starke Botschaft, die eigentlich, finde ich, bis heute durch die Zeiten hallt und mich immer noch erreicht. Dieser Appell an mich selbst, an jeden Einzelnen selbst, du bist nicht nur Opfer eines Systems, du bist nicht nur Opfer von anonymen Mächten, sondern jeder selbst kann sein Leben machen. Also das ist eine ganz große Aufgabe, die auch eine hohe Meinung von der Freiheit des Menschen voraussetzt. Und das sind die großen Botschaften, die Sartre auf Lager hatte 1945.
Und interessanterweise fanden Sie keine Übereinstimmung in dem Land, das die Freiheit damals ja eigentlich auf seine Fahnen geschrieben hatte, Amerika. Sie beschreiben eine USA-Reise von Camus, Sartre und Simone de Beauvoir, die nicht wirklich den Erfolg hatte, dass sich beide Länder näher kamen.
Ja, das war sicherlich so eine Art Re-Education. Also alle großen Autoren sind der Reihe nach in so ein, ja, ich würde fast sagen, so Schülerlandverschickung nach Amerika geschickt worden und sollten da Vorträge halten, haben sie auch. Und das Ergebnis war eigentlich, dass sie alle amerikanische Liebhaber hinterher hatten oder Liebhaberinnen, ja, zum Teil mit jahrelangem Briefwechsel, aber doch auch ein sehr deutlicher Anti-Amerikanismus. Also die sind als überzeugte Franzosen dahin gefahren und auch als sehr überzeugte Franzosen wieder zurück. Die waren alle drei, also Sartre, Beauvoir und Camus, so tief verankert in der französischen Kultur, in der französischen Literatur, allenfalls natürlich beeinflusst von deutschen Philosophen. Das wohl, aber die amerikanische Literatur, sie hat in der Tat Sartre stärker beeinflusst, aber Camus hat sie völlig kalt gelassen. Also sagt, ja, es gibt vielleicht ein paar gute Stücke von Faulkner, aber ansonsten war für ihn die amerikanische Literatur völlig minderwertig.
In diesem Selbstbewusstsein war dann für Selbstzweifel, für Vergangenheitsbewältigung zunächst auch kein Platz. Also die Fragen der Kollaboration, das Vichy-Regime, auch der Holocaust, die spielten in der direkten Nachkriegsliteratur gar keine Rolle.
Nein, das ist also bis heute bleibt das ein Rätsel, warum die Entdeckung von Auschwitz zumal diese Intellektuellen nicht erreicht hat. Camus war nach der Befreiung ja einer der berühmtesten Chefredakteure Frankreichs. Er war Chefredakteur des Combat und er hat fast jeden Tag einen Leitartikel geschrieben zu allem Möglichen und nicht einen einzigen. Zu Auschwitz und zum Holocaust. Und Sartre hat noch 1947 sein Buch zur Judenfrage veröffentlicht. Da fällt das Wort Auschwitz überhaupt nicht. Also das Buch liest sich so, als hätte es den Holocaust überhaupt nicht gegeben, als hätte man immer noch keine Kunde davon. Das ist ein großes Rätsel. Und auch die Frage, sprechen Sie ganz zu Recht an, der Kollaboration. Da hatte Camus natürlich wirklich eine weiße Weste, weil er ja schon den Combat bereits leitete, als er noch eine Untergrundzeitung war, eine Widerstandszeitung, das war lebensgefährlich. Sartre hat sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Er hat in Kollaborationszeitungen noch 1944 veröffentlicht. Simone de Beauvoir hat für Radio Vichy gearbeitet. Also die hatten Gründe, sich mit dem Thema nicht wirklich auseinanderzusetzen.
Wobei es ja Zeitzeugen gegeben hätte. Robert Antelme damals war im Konzentrationslager, veröffentlichte sein Buch Das Menschengeschlecht, ich glaube auch schon in den 40er Jahren, aber es wurde nicht wahrgenommen.
Nein, der hat das sehr schnell nach dem Krieg, sein Buch Das Menschengeschlecht geschrieben und im Eigenverlag, er war ja der Ehemann von Marguerite Duras, die haben zusammen einen Verlag gegründet, haben nur wenige Bücher da herausgebracht und das wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Das dauerte lange, es wurde in den 50er Jahren wieder aufgelegt, dann fand es erst seine Leser und es war neben Lévy ein ganz wichtiger erster Zeuge. Und das ist auch ein bis heute also sehr eindrücklich zu lesendes Buch. Es gibt es auch auf Deutsch, man kann es nur empfehlen. Es war eine der ersten großen Auseinandersetzungen und auch Suche nach einer Sprache. Wie kann man überhaupt darüber sprechen? Das ist sehr eindrücklich und hat auch Marguerite Duras sehr beeinflusst. Sie ist ja eine der wenigen, die so bis in ihre Poesie, bis in ihre Bücher hinein verunsichert wurde. Ihr Roman Der Schmerz ist ein Zeugnis davon, wie sie gewartet hat, wie sie erschüttert war und nicht wusste, wo ihr Mann geblieben ist, wie es ihm ergangen ist. Das hat ihre ganze weitere Existenz und ihr Schreiben tief geprägt. Aber da ist sie eine der wenigen.
Der Schmerz erschien 1985. Marguerite Duras war aber auch schon eine, die in diesen 40er, 50er Jahren zu den Größen der französischen Literatur gehörte. Und eine, die in diesen Kreisen auch zugegen war, das war Juliette Gréco. Jean-Paul Sartre hat für sie sogar einen Text geschrieben für einen ihrer Chansons, La Rue de Blancmanteau. Und den wollen wir jetzt hören. Hier ist die Juliette Gréco. Juliette Gréco war das hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte und zu Gast ist heute Iris Radisch, Feuilletonchefin der Zeit. Und seit 2009 trägt sie auch den schönen Titel Chevalier des Arts et Lettres. Also grob übersetzt, sie sind eine Art Ritterin der Kunst und der Wörter, Frau Radisch, oder was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist ein Orden, den die französische Kulturministerin mir verliehen hat. Das ist ein Orden für Leute, die sich eben in der Kultur irgendwie im französischen Bereich hervorgetan haben. Den habe ich schon bekommen, bevor ich meine Camus-Biografie geschrieben habe und bevor ich jetzt das Buch über die französische Nachkriegsliteratur geschrieben habe. Ich weiß nicht warum. Das war wahrscheinlich schon so eine aufmunternde Geste, damit ich mich noch mehr für die französische Kultur einsetze, was ich auch immer gerne tue.
Das zeigt ja auch den hohen Stellenwert, den die Literatur, den die Kultur in Frankreich immer noch hat, nicht?
Ja. Das hat vielerlei Gründe. Einmal, wir sprachen schon über die Konzentration in der Hauptstadt, das spielt sicherlich eine große Rolle, dass die Autoren auch wirklich immer vor Ort sind und nicht irgendwo am Bodensee oder an der Nordsee oder ich weiß nicht wo in ihren Landhäusern sich verkrümeln, wie das ja in Deutschland häufig der Fall ist. Also die Autoren sind da, sie nehmen am öffentlichen Leben teil. Und ganz wichtig, ihre Bücher sind auch immer ein bisschen weniger privat, finde ich, als in der deutschen Nachkriegsliteratur. Sie haben immer eigentlich den Anspruch, eine zum politischen Diskurs konkurrierende Sprechweise zu sein. Also ein Roman muss doch eigentlich, so jedenfalls die französische Auffassung, mindestens genauso viel über die Gesellschaft und ihre Befindlichkeit aussagen wie ein politischer Essay oder die Rede von den Politikern. Und diese Einstellung, dass literarisches Schreiben immer auch öffentliches Reden ist, das ist wirklich sehr, sehr französisch und das eben ganz anders als in Deutschland.
Und da kam in den 50er Jahren eine ganz neue Sprache dazu, die auch schon das Neue im Namen trägt, Le Nouveau Roman, der neue Roman. Ja. Einer der, so schreibt es Alain Robbe Grillet in einem Essay, ein Roman ist, der die Helden quasi beseitigt. Sie gibt es nicht mehr. Die Helden gehören jetzt der Vergangenheit an. Es geht um das Individuum.
Ja, das war eine literarische Schule, von der man heute nicht mehr so viel spricht, die aber eben in der Nachkriegszeit doch sehr wichtig war. Der Nouveau Roman, dazu gehörte Nathalie Sarraut, dazu gehörte Alain Robbe Grillet, Sie sagten es gerade, dazu gehörte aber auch Michel Butor zum Beispiel. Und Sie haben vollkommen recht, die taten erstmal so, als sei Schreiben gar kein gesellschaftlicher Akt mehr, sondern etwas, was rein literarisch ist, also rein ästhetisch. Da ging es eben nicht mehr darum, dass ein Autor von seinen Empfindungen spricht, sondern es sollten richtig so Untersuchungen gemacht werden. Wie kann man eigentlich noch genauer, noch tiefer Dinge beschreiben, sozusagen unterhalb der in Anführungszeichen normalen Bewusstseinsebene, mit der man so durch den Alltag läuft. Also wie kann man ganz neue Perspektiven des Erzählens dann suchen, wo man eben vielleicht wie mit einer Kamera rumläuft. Das war etwas, was Alain Robbe Grillet versucht hat, wie eine Kamera, die niemand mehr führt. Ja, so etwas. Das waren richtig tolle, radikale Experimente. Oder Nathalie Sarraut, die wollte rausfinden, was eigentlich sozusagen unterhalb unserer normalen Rede ist an ganz spontanen Regungen, die wir gar nicht kontrollieren können, die aber unser Sprechen ständig mitbestimmen. Also so etwas wie ein S, was uns immer reden lässt. Das waren tolle Untersuchungen, Bücher, die ich immer noch sehr lesenswert finde, aber natürlich unglaublich experimentell.
Das Besondere daran war, Claude Simon hat es auf den Satz zusammengefasst, auch wenn man nichts erlebt, erlebt man etwas. Also auch wenn wir in La Jalousie oder die Eifersucht von Robbe Grillet wieder und wieder lesen, wie Haare gekämmt werden, auch das ist ein Erlebnis.
Ja, natürlich. Und vor allen Dingen war das Wichtige, dass das alles nicht mehr in den üblichen Hierarchien stattfand. Also Sie nennen das Beispiel mit dem Haarekämmen, immer wieder das Haarekämmen, das Knistern der Haare. Warum soll das nicht wichtig sein? Wer hat festgelegt, was in einem Roman Spannung erzeugt? All so eine Fragen wurden da plötzlich gestellt. Oder der Nobelpreisträger Claude Simon, von dem Sie gerade sprachen, dem war ganz wichtig, dass auch Farben in die Literatur kamen. Der malte buchstäblich mit seinen Sätzen. Wie man schreibt, was man sieht, das war oft viel wichtiger als die nüchterne Botschaft, die eben irgendeine Handlung transportiert. Das waren auch große sinnliche Bücher, also Bücher, in denen man schwelgen konnte in der Sprache, in den Bildern, in den Farben, in den Ausdrücken. Und da ging es eben wirklich darum, kein Vorabsystem von Sinn, Spannung, was der Held so tut, was so relevant ist, was man so aus dem Alltag schon mitnimmt in die Literatur. Das sollte erstmal alles weggeblasen werden.
Es gab in den 50er Jahren aber auch ein Gegenmodell mit Helden, mit viel Sinnlichkeit. Françoise Sagan heißt die Autorin, die mit Bonjour Tristesse Mitte der 50er Jahre einen großen Überraschungserfolg hatte. Wie passte das in diese Zeit?
Ja, es passt ja irgendwie alles in die Zeit, weil das so richtige Aufbruchsjahre in jeder Hinsicht sind. Also Sie haben natürlich recht, das ist vergleichsweise konventionelle Literatur, Françoise Sagan, aber finde ich eigentlich nicht, weil sie auf eine andere Weise exzessiv ist und wirklich Neues getan hat, weil dass eine junge Frau sich an die Liebesmoral, die ja doch in der katholisch geprägten Gesellschaft ja lange galt, überhaupt nicht mehr hält, also wirklich freie Liebe ohne Skrupel praktiziert und sich auch überhaupt nicht um dieses Prinzip, man muss Geld verdienen, man muss es anlegen. Die hat ihr Geld, was sie ja sehr schnell verdient hat, mit beiden Händen rausgeworfen. Die war am Ende ihres Lebens völlig verarmt. Also auch dieses Verschwendungsprinzip, einfach alles hergeben, rausschmeißen, leben für den Augenblick. Also das war sehr exzessiv, sowohl was das Leben der Françoise Sagan angeht, aber eben auch was ihre kleinen Romane angeht. Das war schon auch etwas sehr, sehr Neues, was man in dieser, ja, also mit dieser Vehemenz auch vergleichbar in der deutschen Literatur so nicht hatte.
Also eine Feier der Lebenslust, aber auch eine Verweigerung des Erwachsenwerdens. So hat
kann
das
man
Gefühl,
sagen, ja.
Es betrifft genau. ja nicht nur die Heranwachsende in Bonjour Tristesse, sondern eigentlich alle Charaktere, auch die Erwachsenen.
Ja, ich hatte immer so das Gefühl, als ich mir das jetzt nochmal alles ansah, als ich mein Buch schrieb, ist denn da niemand, absolut kein Erwachsener, der diesen ganzen Jugendlichen mal irgendwie sagt, was sie tun sollen. Weil selbst die Eltern, die da geschildert werden, die sind ja auch nicht anders. Ja? Die haben gar keinen Halt, die taumeln in ihrem Leben rum. Aber eben lustvoll rum und am Ende natürlich schon. Es hat schon auch einen Ernst. Am Ende der Sagan-Romane sind immer alle verlassen und einsam und müssen auf den neuen Sommer und auf den nächsten Liebhaber und auf das neue Auto warten sozusagen. Aber eben dieses Exaltierte, das finde ich toll. Deswegen habe ich sie auch in mein Buch aufgenommen. Sie hat etwas absolut Exaltiertes und auch Freimütiges, fast etwas Anarchistisches, was mir eben auch für die französische Literatur sehr typisch vorkommt. Und ich finde das wunderbar.
Ihr zweiter Roman heißt Lieben Sie Brahms, Anfang der 60er Jahre erschienen. Und darin spielt ein Musikstück eine wichtige Rolle, nämlich der dritte Satz aus der Sinfonie Nummer 3 von Johannes Brahms. Und den wollen wir jetzt hören, gespielt vom NDR Elbphilharmonieorchester. Das NDR Elbphilharmonieorchester unter Leitung von Günter Wandt mit dem dritten Satz aus der Sinfonie Nummer 3 von Johannes Brahms, dem Leitmotiv aus dem Roman Lieben Sie Brahms von François Sagan. Sie hören Klassik à la carte hier auf NDR Kultur, heute mit der Literaturkritikerin und Autorin Iris Radisch, die ein Buch über französische Literatur geschrieben hat mit dem verheißungsvollen Titel Warum die Franzosen so gute Bücher schreiben. Von Sartre bis Houellebecq ist die Epoche, die wir abdecken. Darin ist auch eine Epoche, die man vielleicht als die Epoche des Absurden bezeichnen könnte. Ich denke an die kahle Sängerin beispielsweise von Ionescu-Büchern, die sich ja sehr schwer erschließen.
Ja, schwer erschließen natürlich, wenn man so vom Üblichen ausgeht. Aber eigentlich gerade Ionescu hat einen unheimlichen Humor. Der arbeitet ja auch mit Slapstick-Elementen. Das ist nicht so tragisch. Also man sagt zwar, Ionescu ist ein Autor des absurden Theaters, aber er ist nicht so in dem Sinne schwer wie jetzt zum Beispiel Samuel Beckett. Aber das kann man nicht sagen. Er hat immer was sehr Heiteres. Ja, was wollten die? Wir haben jetzt schon über den Nouveau Roman gesprochen, der irgendwie alles abräumen wollte und nochmal bei einer Art Nullzustand, also ist ja der schöne Titel von Roland Barthes, der Nullzustand der Literatur, da nochmal anfangen wollten. Das wollten in einer gewissen Weise die Autoren des absurden Theaters ja zunächst mal auch. Die haben auch alles in Frage gestellt, haben sich über alles lustig gemacht. Über Redekonventionen, die sie plötzlich wörtlich genommen haben. Es gab da auch nichts, worauf man sich verlassen konnte. Und das aber eben eher in einem sehr heiteren Sinn. Also ich habe diese absurden Theaterautoren immer so ein bisschen verstanden, auch wie ja, wie Jugendliche, die sich gegen die Vätergeneration auflehnen und sagen, nee, das nehmen wir euch alles nicht mehr ab. Das war ein großer Aufstand, erstmal gegen den Ernst, ja, gegen diese große Schwere der Grande Nation. Es war ja auch die De Gaulle-Zeit, also dieses große Pathos, was in Frankreich ja auch herrschte. Sie haben sich gegen den autoritären Charakter aufgelehnt. Sie haben eine gewisse Herkunftslosigkeit inszeniert. Das waren also auch in den Romanen. Es gibt ja einen wunderschönen Roman von Ionescu, Der Einzelgänger heißt der, wo es eben immer um Junggesellen geht, um vereinsamte Männer, ja doch, Männer, die sich ganz lossagen aus dem gesellschaftlichen Netz, aus den gesellschaftlichen Gepflogenheiten und eben auch ein einsames Leben sich nochmal wie von Null erfinden. Ich richte mir die Wohnung neu ein, ich kündige meine Arbeit und jetzt überlege ich mir, wie stehe ich zur Existenz? Ja, also auch da nochmal sein eigenes Leben ganz abräumen und sich die großen Fragen der Existenz, aber aus ganz einfacher, fast kindlicher Perspektive nochmal stellen. Das war eben das unglaublich Produktive an der Zeit. Und das hat eben auch diese so ganz unterschiedlichen, also Nouveau Roman, François Sagan, jetzt Ionescu, all das waren eben große poetische, intellektuelle Aufstände gegen die alten Weltbilder, mit denen man abräumen musste.
Die es zunächst aber schwer hatten. Sie beschreiben eine an sich auch schon absurde Situation, dass Ionescus erstes Stück immer nur vor einer Zuschauerin aufgeführt wurde, nämlich vor seiner Frau.
Ja, da ist ja also immer, ich glaube, das war im Théâtre de la Huchette, ist ja also immer auf und ab gegangen, so wie so ein Sandwichman mit so einem Werbeplakat um den Bauch und hat für sein eigenes Stück Reklame gemacht. Und nebenan war ein Kino und da hat dann wirklich versucht, die Leute in der Schlange zu überzeugen, doch lieber ins Theater de la Huchette zu gehen, wo eben seine Frau als Einzige schon saß. Und einmal muss er es wohl geschafft haben und der Zuschauer kam wieder raus und sagte, aus diesem Autor wird ganz sicher nichts werden. Also das dauerte sehr lange, bis Ionesco sich durchgesetzt hat. Und das ist ganz interessant. Das waren eben vor allen Dingen die Autoren selbst, die Autoren durchgesetzt haben, die sie interessiert haben. Die sind selbst Lektoren geworden, die haben wichtige Lektoratsposten besetzt und haben auch selbst die Kritiken geschrieben und haben sozusagen die Autoren, die sie haben wollten, haben sie selbst durchgesetzt in den Verlagen und in der Literaturkritik. Also die waren sehr viel, man kann es intriganter nennen, man kann aber auch sagen, sie waren machtbewusster und wussten einfach, mit welchen Karten man in Paris im Literaturbetrieb spielt.
Und wenn man in diesen Kreisen drin war, dann konnte man es sich auch erlauben, nicht so gute Bücher zu schreiben. Das räumen Sie dann auch ein. Nicht alle Franzosen schreiben gute Bücher. Beispiel Georges Bataille.
Na, da werde ich mich wahrscheinlich mit vielen anlegen müssen, die Bataille für einen großen Autor halten. Das ist ein ganz großer Name und in der Tat ist er auch ein sehr interessanter Philosoph und Kulturanthropologe. Und wir haben ja schon, als wir über François Sagan sprachen, fiel das Stichwort die Verschwendung. Das ist ein ganz wichtiges Wort für Georges Bataille, der eben eine andere Ökonomie des Denkens forderte, eben eine sich verströmende, alles hergebende und nicht, wie es ja doch im westlichen Denken oft ist, raffende und immer an den Fortschritt und an das Fortkommen denkende. Also eine ganz andere Denkrichtung. Aber ich finde ihn einfach als Prosaautor nicht mehr lesbar. Das Blau des Himmels und Geschichte des Auges und vor allen Dingen auch seine Erzählung Meine Mutter, das sind provokant pornografisch-literarische Erzählungen, die so etwas wie eine pornografische Mystik etablieren wollen. Aber ich finde das absolut kitschig und ich finde, dass das auch ganz in den üblichen Termini einer Herrenerotik stecken bleibt. Also das war für mich dann eben auch ein Beispiel, dass nicht alle Franzosen wirklich gute Bücher schreiben.
Dann reden wir doch lieber über die, die gute Bücher schreiben. Und einen greifen Sie dabei heraus, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, von dem Sie aber sagen, besser als er kann man gar nicht schreiben. Die Rede ist von Pierre Michon.
Oh ja, Pierre Michon ist auch ins Deutsche übersetzt, vielfach von der Autorin Anne Weber. Und ein wunderbares Buch heißt auf Französisch Vie minuscule und hat auf Deutsch den schönen Titel Das Leben der kleinen Toten. Und das halte ich wirklich für ein Meisterwerk. Pierre Michon hatte lange Zeit das Problem, dass er eben nicht mehr wusste, wie er nach diesen übermächtigen Nouveau-Romanciers überhaupt weiterschreiben konnte. Er fand, die haben eigentlich alles schon erfunden. Die haben alle wichtigen Fragen bereits gestellt, alles ausprobiert. Und er wollte unbedingt schreiben. Er wollte nichts anderes tun im Leben. Auch wieder mit dieser Radikalität des französischen Autors saß er immer nur da und wollte schreiben und tat sonst nichts. Bis er dann mit diesem Buch wirklich einen Durchbruch hatte, da erzählt er von den Menschen seines Lebens. In diesem Fall wirklich in der Provinz. Wunderbare Miniaturporträts von Existenzen, die sonst verloren wären, in einer Intensität mit einer Poesie, die, wie ich finde, ihresgleichen sucht.
Er hat eine Besonderheit, die vielleicht, wenn man die Sendung bis hierhin gehört hat, nun überraschend kommt. Er lebt und schreibt in Nantes, also nicht in Paris.
Mhm, genau.
Das heißt, mittlerweile ist Paris nicht mehr der Ort, wo man als Autor unbedingt sein muss. Es hat sich ein bisschen verlagert.
Ja, das hat sich nicht nur ein bisschen verlagert, sondern ich glaube, dass Paris eigentlich fast als Literaturhauptstadt abgelöst ist inzwischen. Das hat sicherlich vielerlei Gründe. Ein wichtiger Grund sind, glaube ich, ganz profan die Immobilienpreise in der Stadt, die ja in den Vierteln, in denen Sartre und Beauvoir noch wie zu Hause, wo es ihr Wohnzimmer war, glaube ich, inzwischen die 10.000 Euro Quadratmeter Preisgrenze geknackt haben oder noch höher liegen. Also davon kann man selbst mit Bestsellern, glaube ich, kaum noch leben. Das ist sicher ein Grund. Also die leben vielfach in der Provinz inzwischen, auch viele im Ausland. Und das verändert auch die Literatur. Das ist wirklich wahr. Also sie ist nicht mehr so zentralistisch. Es kommen eben auch solche, ja, eben wie minuskül, also kleine Existenzen. Menschen vom Rande, Menschen, die sonst vielleicht in dieser großen Culture française überhaupt nicht vorgekommen wären, die aber jetzt eben ihren Platz finden.
Der französische Jazzpianist Michel Sardarbi mit Martinica hier auf NDR Kultur. Sie hören Klassik à la carte, heute mit der Feuilletonchefin der Zeit, Iris Radisch. Und wir sprechen über ihr neues Buch und über französische Literatur. Frau Radisch, Sardarbi wurde in Fort-de-France geboren, also auf Martinique. Und auch das gehört spätestens seit einem großen Namen fest zur französischen Literatur, Aimé Césaire.
Ja, das ist ganz wichtig, dass die französische Literatur ja eben nicht nur in Frankreich spielt, sondern dass es ja ein ganzes Imperium eigentlich gibt, von dem ich schreibe in meinem Buch, es schreibt jetzt zurück. Das Imperium schreibt zurück. Die ganzen frankophonen Autoren, deren ja, Muttersprache oder jedenfalls Literatursprache ganz selbstverständlich französisch ist. Und Aimé Césaire, also auf Martinique, ursprünglich ein Lehrer, der entdeckt wurde von André Breton, als der in den 40er Jahren eben auf Martinique im Grunde, glaube ich, ein Mitbringsel für seine Tochter in einem Laden suchte und dann auf eine Schrift von Aimé Césaire stieß und sagte, das ist ja großartig. Darauf haben wir immer, immer schon gewartet. Und die französischen Autoren liebten Césaire und liebten diese andere Art des Schreibens. Das war für sie sofort konnotiert mit mehr Authentizität. Das war für sie die Entdeckung des anderen. Die waren ein bisschen zivilisationsmüde auch und ein bisschen auch müde ihrer eigenen Kultur. Und da war eben die große Hoffnung in den Autoren der kolonisierten Länder eine Wildheit wiederzufinden, die sie selbst nicht mehr an sich selbst entdecken konnten und die, das muss man ja auch mit dazu sagen, eigentlich ja auch den kolonisierten Ländern durch den französischen Kulturimperialismus ausgetrieben wurde, aber die Restbestände davon, die wurden dann natürlich von den französischen Intellektuellen sehr begrüßt und auch sehr befördert. Aimé Césaire kam dann auch nach Paris und spielte eine große Rolle im französischen Kulturleben, immer befördert von den Autoren wie Michel Leiris und anderen.
André Breton, sein Entdecker, hat das zusammengefasst mit dem schönen Satz, diese Literatur betreffe alle inneren Kräfte des Menschen, die von der im Leben der westlichen Moderne regierenden Vernunft unterdrückt werden. Also tatsächlich ein Aufbegehren des Wilden. Das dann ja ein Begriff fand, die Negritüde, mit der diese Literatur zusammengefasst wurde, der aber nicht unumstritten war.
Naja, das ist die Frage, was wollten die damit? Also diese Autoren aus Martinique, und der kommt ja auch sehr schnell mit ins Spiel, Edouard Glissant, der Schüler von Aimé Césaire, die haben dann gleich sehr selbstbewusst gesagt, ja, wir sind das andere der westlichen Kultur. Und dann kam eben dieser Begriff der Negritude ins Spiel. Das ist schon heikel, weil das hat Sartre sofort erkannt. Also wenn man sagt, wir haben eine schwarze Kultur, die nur wir als Schwarze haben und unsere Kultur ist an unsere Rasse gebunden, ist das, sagte Sartre, finde ich zu Recht, ein umgekehrter Rassismus. Also ich finde das sehr schwer, so etwas zu postulieren. Gleichwohl in der Begeisterung, etwas zu finden, was der Idee des aufgeklärten Universalismus, des westlichen Universalismus widerspricht. Also in dieser Begeisterung ist es zunächst mal auch von den Pariser Autoren sehr begrüßt worden. Und dann vor allen Dingen Edouard Glissant, der ja noch einen Schritt weiter ging und dann eben sagte, ja, es müsse sich nun die ganze westliche Kultur kreolisieren, hat er das genannt. Also das heißt, es muss eine Mischkultur werden nach dem Vorbild von Martinique, wo es ja keine autochthone Kultur mehr gab, weil die Urbevölkerung von den Franzosen ausgelöscht wurde und dann afrikanische Sklaven dort angesiedelt wurden, die eben eine Mischkultur hatten. Und das, glaubte Glissant, ist sozusagen das Modell für die neue globalisierte Weltgesellschaft. Das ist ein Kulturmodell, was eigentlich bis heute in Frankreich eine große Rolle spielt. Ich würde sogar sagen, der Gastlandauftritt dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse findet nach diesem Modell statt, weil man ja dort sagte, nein, wir kommen hier nicht mit der französischen Literatur, sondern Gast ist einzig die französische Sprache, wie sie eben in ganz vielen Ländern und in ganz vielen Erdteilen gesprochen wird.
Dann müssen wir auch noch über ein Buch sprechen, das vor ein paar Jahren für große Aufregung sorgte, nämlich Unterwerfung von Michel Houellebecq, wo er eine Vision entwirft eines Landes, wo plötzlich ein muslimischer Staatschef da ist und die französische Kultur, man kann sagen, islamisiert, auch ein bisschen arabisiert wird. Auch Houellebecq stammt ja nicht direkt aus Frankreich, aus La Réunion. Er ist der neue große Star am Literaturhimmel in Frankreich?
Also ich finde schon. Mein Buch fängt ja mit den Sartre-Jahren an und es endet mit den Houellebecq-Jahren. Der Untertitel ist ja auch von Sartre bis Houellebecq. Ich finde, dass er, man kann jetzt nicht sagen, die sartrische Stellung wieder einnimmt. Das wäre falsch, weil die Bedingungen sind ja auch ganz andere. Und Houellebecq ist nun auch, weiß Gott, nicht die Figur dazu, obwohl er auch recht klein und hässlich ist. Das teilen die beiden. Aber das ist auch nicht das, was ihn interessiert. Aber er schreibt schon auch große, gesellschaftspolitisch relevante Romane, mit denen er eingreift, satirisch häufig, in aktuelle Konflikte. Also insofern würde ich schon sagen, ja, diese napoleonische Haltung des französischen Autors, die ist, wenn auch in ganz verwandelter Weise, bei Houellebecq durchaus auch wieder da. Insofern ist das für mich die große Klammer. Ich fange an mit Sartre und seinen Wegen der Freiheit. Das ist ja seine große Romantrilogie, mit der er die Nachkriegsliteratur eröffnet. Und ich ende mein Buch mit Houellebecqs Unterwerfung, also von den Wegen der Freiheit zur Unterwerfung geht dieser Weg der französischen Nachkriegsliteratur. Und selbst wenn die Romane wie die Unterwerfung in einer nahen Zukunft spielen, hat er natürlich immer seine Mitbürger im Sinn, also bei der Unterwerfung zum Beispiel ganz klar die französischen Intellektuellen, die sofort mitmachen, sich sofort unterwerfen, also wieder kollaborieren, kann man sagen, diesmal mit den gemäßigten Islamisten. Das sind böse Porträts der französischen Intellektualität. Und ich finde schon, dass er ein Sartre doch ebenbürtiger Schriftsteller ist, wenn auch ganz anders gelagert. Und sicherlich kann man viel gegen Houellebecq einwenden. Aber ich finde ihn einen sehr scharfen Analysten unserer Gegenwart.
Was ihn auch mit Sartre verbindet, das ist sicherlich das Selbstbewusstsein, zu sagen, ich will diese Welt verändern. Sie schildern, wie er sich bei einem Verlag bewarb mit den Worten, sie haben damals Georges Perec verlegt, ich bin der Neue.
Ja, man hat ja immer so den Eindruck, dass er sich inszeniert in der Öffentlichkeit wie so ein scheintotes altes Männchen oder so. Also das ist der Teil seiner Selbstinszenierung, aber er hat ein ungeheures Selbstbewusstsein. Das ist vollkommen klar. Er setzt die Regeln. Er wusste auch eben von Anfang an, dass er diesen Erfolg haben würde. Er hat sich auch sofort, ähnlich wie Sartre, mit den richtigen Leuten zusammengetan. Und ich glaube auch, dass er sehr strategisch schreibt. All das verbindet ihn sehr mit Sartre. Man sieht also, er ist ein typischer Pariser Intellektueller. Dieser Typ stirbt eben doch nicht aus.
Es gibt also noch viel zu entdecken in der französischen Literatur. Wenn Sie eine Leseempfehlung abgeben dürften, vielleicht eine zeitgenössische Autorin, ein zeitgenössischer Autor, was wäre das?
Ja, diesen Herbst ist erschienen von Annie Ernaux, eine sehr tolle Autorin, Die Jahre. Das ist eine Kollektivbiografie ihrer Generation. Sie ist 1940 geboren und geht jetzt anhand ihres Lebens, auch in einer gewissen Weise durch die ganze Nachkriegsgeschichte und erzählt, was war wichtig, sowohl in meinem Leben als auch im Leben meiner ganzen Generation. Und das ist ein wunderbares Buch über Frankreich, erzählerisch, wo man eben sieht, ja, man muss eine große Erzählung schreiben, um unsere Vergangenheit zu verstehen und um zu wissen, wer wir waren und wie wir geworden sind, wer wir sind und dass Literatur das leisten kann. Das sieht man an diesem Buch von Annie Ernaux wunderbar.
Das war der Literaturtipp und einen Musiktipp zum Abschluss haben Sie auch noch frei.
Ja, es gibt einen Ohrwurm. Als ich den einmal gehört habe, konnte ich nicht mehr aufhören, ihn immer wieder mir innerlich vorzusingen. Und das ist von Charles Trenet, La Mer.
Franzosen schreiben also nicht nur gute Bücher, sie schreiben auch gute Musik. Charles Trenet wollen wir gleich hören. Herzlichen Dank, Frau Radisch, dass Sie heute da waren. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, es heißt »Warum die Franzosen so gute Bücher schreiben« von Sartre bis Houellebecq ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. Nun aber von der Literatur zur Musik, hier ist der Charles Trenet. Und das war Klassik à la carte. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuhören, sagt Jan Ehlert.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.